hast aber nicht du den Koffer mit den Waffen nach Thailand gebracht, oder?
Nein, die sind hier geliefert worden, oh, aber ich weiß es auch nicht. Nee, dann hätten die mich dadurch fest.
Herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Auswandern Thailand Podcast. Ich bin heute im Podcaststudio mit Wolfgang von der Easy ABC Sprachschule und wir haben heute den Pedro bei uns zu Gast.
Hallo.
Servus, schön, Pedro.
Schönen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Wolfgang, servus.
Hallo Stefan, hallo Pedro. Freue mich, wieder mit euch hier sein zu können. Ja.
Wunderbar. Pedro, vielleicht möchtest du dich unserem Publikum gerne mal kurz vorstellen, weil ich bin überzeugt davon, die meisten unserer Zuseher und Zuhörer wissen nicht, wer du bist.
Denke ich mal. So bekannt bin ich dann doch nicht.
Stell dich vor.
Pedro aus Berlin, bin 65 Jahre alt und fast ein dicker Kumpel von Wolfgang.
Fast, ja, genau. Ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Wir sind uns höchstwahrscheinlich vor, wie viele Jahren war das damals?
Das musst du jetzt nicht erzählen.
Anfang der 80er Jahre mal über den Weg gelaufen, weil wir mal den gleichen Beruf ausgeübt haben. Und das kam dann irgendwann später mal heraus. Und dann haben wir festgestellt, ja, wir kennen so einiges. Wir haben einige Sachen gemeinsam erlebt, ohne dass wir uns überhaupt damals gekannt haben. Und ja, so klein ist die Welt, dann trifft man sich hier in Thailand zufällig bei mir in der Sprachschule wieder.
Wahnsinn.
Ja, aber jetzt mal ganz kurz. Was machst du beruflich?
Ich bin jetzt hier als Nationaltrainer für den modernen Fünfkampf für den thailändischen Verband und ich trainiere momentan die Leute für die SEA Games, die in diesem Jahr stattfinden hier in Thailand. Das ist einer der größten SEA Games, sind die südostasiatischen Spiele. Die finden alle 2 Jahre statt und das ist eines der größten Sportereignisse, die die hier unten haben. Und darauf bereite ich die Athleten, Männer und Frauen, momentan darauf vor.
Also SEA steht nicht für See, für das Meer, sondern für Southeast Asia Games. Ne? Und wie der Name das also sagt, ist das hier in Asien. Und da bist du Nationaltrainer und bereitest Sportler daraufhin vor. Was sind das für Leute?
Also bei den Männern sind es hauptsächlich Athleten, die vom Militär kommen. Bei den Frauen ist es nun mal leider ein bisschen anders. Es gibt hier nicht so eine Sportförderung, wie wir die kennen in Europa oder in anderen asiatischen Ländern. Die Mädels gehen hier zur Schule und wenn sie Ferien haben oder ihr habt ja viele Feiertage hier, dann kommen die, machen verlängertes Wochenende und trainieren bei uns. Aber dass die ganztägig oder ganzjährlich mit mir zusammen trainieren, findet leider nicht statt.
Es sind keine Profis?
Nein, das sind Halbprofis, die Jungs, die bei der Navy oder beim Militär arbeiten, die bekommen ihr Halt und sind dann dafür freigestellt.
Die werden während der Zeit, während du sie trainierst, von ihrer Arbeit freigestellt, sind also sozusagen Halbprofis, sind eigentlich angestellt beim Militär. Ja. Und die anderen sind halt Schüler, die du bekommst, um dann herauszufiltern, ob die das Potenzial zum Profi haben.
Ja, momentan trainieren wir, wie gesagt, auf die SEA Games hin und ich teste jetzt gerade aus, welche Athleten für welchen Bereich in Frage kommen können. Weil wir haben 3 verschiedene Wettkämpfe und dafür brauche ich 3 verschiedene Anforderungsprofile für die Athleten. Und das ist nicht so einfach herauszufiltern.
Das kann ich mir vorstellen. Was sicher noch zur Vorstellung von Pedro interessant ist, Pedro hat bei den letzten Olympischen Spielen in Paris ja was ganz Großartiges geschafft. Was war das, Pedro?
Ich habe geschafft, einen der thailändischen Athleten bei den asiatischen Spielen zu qualifizieren für Paris. Das ist einer der 5 Startplätze gewesen, die vakant waren. Und der, mein kleiner Junge,
Wie alt ist der kleine Junge?
Der kleine Junge ist jetzt gerade vor einer Woche 22 geworden.
Okay, also nicht so klein.
Also ausgewachsen ist er jetzt schon.
Gut.
Ja, und den habe ich, er hat es geschafft, sich zu qualifizieren und das war das Größte in meinem ganzen Leben, was ich jemals erlebt habe. Ich selber war nicht gut genug, um irgendwann mal bei Olympischen Spielen zu starten, aber mein Traum war, das mal daran teilzunehmen als Trainer und das habe ich geschafft. Er hat es geschafft.
Also es gibt ja Thailänder, die an Olympia teilnehmen, aber diese Disziplin oder diese Sportart, die ist komplett neu. Ja. Kannst du uns mal kurz erklären, wir haben eben angesprochen, Fünfkampf, moderner Fünfkampf. was heißt das? Wer kämpft gegen wen? Welche Disziplinen sind das? Dass wir einfach mal verstehen, wovon wir überhaupt reden.
Gut, also moderner Fünfkampf ist seit 1912 bei den Olympischen Spielen. Das ist eins der ältesten Sportarten, die bei den Olympischen Spielen durchgängig dabei sind. Und bis zum letzten Jahr in Paris war das Reiten noch dabei, Hindernisparcours, 15 Sprünge, 1,20 maximale Höhe. Das Pferd bekam man 20 Minuten vorher zur Verfügung gestellt, dann durfte man sich 20 Minuten mit dem Pferd vertraut machen und dann ging es zum Parcours.
Also nicht das eigene Pferd.
Nicht das eigene Pferd. Dann kommt das Fechten dazu, da wird auf einen Treffer gefochten, also anders als man das vielleicht kennt vom Fechten, da jetzt auf 10 oder 5 Treffer. Jeder gegen jeden auf einen Treffer, daraus resultieren Punkte. Dann jetzt zum Schwimmen, 200 Meter Freistil, resultieren wieder, die Zeit wird wieder in Punkte umgerechnet. Und der Abschluss ist dann der Laserrun. Wir schießen und laufen. Und wir schießen nicht mehr mit scharfen Waffen, so wie ich das früher noch praktiziert habe. Wir schießen jetzt mit einer Laserpistole. Laserklasse 1, die ist also völlig ungefährlich. Die kann man zum Glück jetzt überall anwenden. War früher auch ein Riesenproblem beim modernen Fünfkampf, weil einen Schießstand irgendwo hinzubauen funktioniert nicht so richtig. Ja, und laufen und schießen, 5x600 Meter und 4x schießen auf 10 Meter Entfernung auf eine Trefferfläche von 7,5 Zentimeter.
Wow. Also laufen, fechten, schwimmen, schießen und reiten. Wobei, Reiten hast du gerade eben kurz angesprochen, seit Paris war das letzte Mal im letzten Sommer, 24. Ja. Man hat es rausgenommen, warum? Tierschutz?
Ja, unter anderem auch. Und weil, ich meine, 20 Minuten mit dem Pferd sich warm zu machen, ist eigentlich nicht machbar.
Okay,
so ein Parcours zu machen, ist nicht.
Wahrscheinlich auch nicht ganz fair. Das heißt, dass eventuell Athleten, die super gut sind, ihre Leistung gar nicht zeigen können, weil sie ein völlig fremdes Pferd bekommen, was sie gar nicht kennen. Und mit dem Pferd, weil sie mit dem Pferd nicht vertraut sind, nicht die Leistung abfordern können, die sie eigentlich bereit sind oder eigentlich abliefern könnten, wenn sie das richtige Pferd hätten. Ja.
Und durch was wurde das jetzt ersetzt?
Das heißt jetzt Obstacle und das ist ein Hindernisparcours. Das sind 8 Hindernisse. Da wird drüber, das ist eine Wand, da geht man rüber, dann hangelt man irgendwo lang und springt irgendwo rüber. Und zum Schluss ist eine Wand, die muss man hochrennen. Das kommt von Ninja-Sport. Weil das ist in Japan eine ganz große Sache, diese Ninja Warrior. Mhm. Und dieses letzte Hindernis muss immer diese Wand sein. Und deshalb sind wir da auch live immer zugeschaltet in Japan. Die sind völlig irre mit diesem Sport. Wahnsinn. Und unsere Athleten haben das ziemlich schnell adaptiert, freuen sich darüber, denen macht Spaß. Ja, und das ist eine neue Sache und ist für junge Athleten auch richtig interessant. Weil mit dem Pferd, wir hatten uns ja mal früher darüber unterhalten, ein Pferd zu reiten, das ist nicht in einem Jahr machbar, das funktioniert nicht. Ja. Den Hindernisparcours, wenn man nicht völlig untalentiert ist, kann man nicht nach 4 Wochen bewältigen.
Das macht dann absolut Sinn, dass die Disziplin entsprechend ausgetauscht ist. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage dazu. Wie lange machst du das jetzt schon?
Ich bin zum modernen Fünfkampf 1980 gekommen. 1980 waren die Spiele in Moskau, die boykottiert worden sind. Und da habe ich durch Zufall bei einem Einsatz ein Radioprogramm gehört und da ist ein ehemaliger Athlet interviewt worden und dann habe ich das erste Mal modernen Fünfkampf gehört. Und dann hat der das genauso erklärt, wie wir das jetzt gerade hier durchnehmen. Und ich gesagt, oh, okay, probierst du mal. Bin ich hingegangen, war ein österreichischer Trainer da.
Ja, okay. Das schlägt mein Herz.
Und der hat mir die Chance gegeben, das zu machen und so bin ich dann da geblieben.
Also das heißt, du warst tatsächlich aktiver Athlet?
Ja.
Und bist dann nach deiner Berentung als Athlet, wenn man so sagen kann, aktiv Trainer geworden oder lag da noch eine Zeit dazwischen?
Der Trainer wollte, dass ich Trainer werde. Er hat mir auch die Tür geöffnet zum Trainerdasein. Dann kam ein Funktionärswesen dazu, dann war ich mal Präsident bei einem Verband und Vizepräsident bei einem ganz großen Verband. Und dann hatten wir eine Weltmeisterschaft in Berlin. Die war recht erfolgreich. Und da ist man auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte für den Weltverband tätig zu werden. Und da war ich dann für 12 Jahre technischer Delegierter, das ist einer der Hauptkampfrichter bei allen Wettkämpfen und so bin ich dazu gekommen.
Okay, aber jetzt sind wir hier in Thailand. Jetzt will ich mal die Brücke. Ja. Ich brauche jetzt die Brücke.
Ja, okay.
Wie kommt man vom Wettkampfrichter bei großen Wettkämpfen zu Thailand und dann noch zur Olympiade? Wie funktioniert das Ganze?
Also das ist noch ein bisschen komplexer, die Geschichte. Ich war nicht nur Wettkampfrichter da, man hat mich auch aufgrund meiner Trainertätigkeit hat man mich dann auch als Entwicklungshelfer rund um die Welt geschickt.
Was?
Und habe versucht, neue Föderationen zu gründen, weil das war eins der Auflagen vom IOC, dass der moderne Fünfkampf weltweit präsentiert wird. Die waren damals nicht so großartig aufgestellt wie jetzt. Und dann hat man verschiedene Personen durch die Welt geschickt und unter anderem war 2014 waren hier die Asian Beach Games. Also Beach ist wirklich, da waren alle Sportarten, die da stattgefunden haben, und das waren nicht wenig. Die haben alle am Strand stattgefunden in Pattaya. Die Insel war völlig, völlig verrückt mit dem Sport in den 10 Tagen.
Die Insel? Pattaya?
Ne, Pattaya. Phuket, Mann. Pattaya. Wir okay. sind hier in Pattaya bei in Phuket und war Wahnsinn, was ich da kennengelernt habe. Und einer von den Triathleten, der hatte irgendwie ein Faible für einen modernen Fünfkampf entdeckt und der hat gesagt, okay, ich biete euch die Möglichkeit, ihr könnt hier starten. Es gab hier noch keinen Verband, es gab in ganz Südostasien noch keinen Verband. Außer in Singapur, da waren 2010 die Jugendolympischen Spiele, aber ansonsten Malaysia, Vietnam, Indonesien, Philippinen, diese Verbände gab es da noch nicht. Und dann haben wir da angefangen, diesen Wettkampf zu machen. Man hat mich da hingeschickt, man hat mich beauftragt, ich soll da einen Wettkampf organisieren. Ja, und dann war der erste Wettkampf auf thailändischem Boden, wo ich dann hier war und die Leute mich kennengelernt haben. Und ein Jahr später hat man mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mal 4 Wochen herzukommen, als Trainer zu arbeiten. 4 Wochen, ja, ist okay. Also Thailand stand schon auf meiner Liste, weil ich ein paar Mal schon vorher hier war. 1990 war ich das erste Mal hier, da habe ich Koh Samui noch völlig anders kennengelernt. Nicht so wie jetzt. Ja, und dann im darauffolgenden Jahr war ich dann für 3 Monate hier und dann ging es los mit Jahresverträgen.
Also das war nicht im Vorfeld schon so geplant, nee, sondern das hat sich mehr oder weniger
überhaupt nicht
ergeben.
Ja.
Erstmal einen Monat, dann war das in Ordnung, dann hat man das auf 3 Monate und irgendwann...
Ja, ich denke mal, die Leute wollten mich auch kennenlernen, wie ich mit der Situation umgehe. Und ich meine, ich habe ja nun überhaupt kein Thailändisch gesprochen, nur mit dem Englische durchzukommen und wie ich mit den Athleten auch klarkomme. Ich denke mal, das war auch so ein kleiner Test, den ich hier erstmal absolvieren musste.
Und wie bist du mit den Athleten klargekommen?
Na, am Anfang überhaupt nicht. Also sprachtechnisch überhaupt nicht. Das Ding mit Händen und Füßen, weil eine Sprache zu lernen ist für mich nicht so einfach. Englisch ist okay, aber alles andere...
Das ist auch für die Thais nicht so einfach.
Nee, weil die sprechen ja auch kaum Englisch. Die haben zwar Englisch in der Schule, aber... Naja,
gut. Ja, siehst du, und jetzt schließt sich der Kreis wieder.
Ja, jetzt kommen wir zu dir.
Wie wir uns vor 10 Jahren war das, ne, 2015 ja. kennengelernt haben. Ne?
Wollte in dem zweiten Jahr dann zum Abschluss eine Rede halten und hatte mir aber zusammengeschrieben und habe dann eine Schule gesucht oder jemand, der mir das übersetzen kann. Dann bin ich hier so durch Pattaya gerauscht und habe mir das angeguckt. Und da hattest du noch eine andere Filiale.
In Zentralpattaya. Hat ja klar,
da bin ich richtig. Reingegangen, habe die Leute gesehen. Die haben mich alle herzlich willkommen geheißen. Da war nicht irgendwie, was will der denn jetzt hier? Nee, überhaupt nicht. Ich habe die gefragt, ob die mir sowas übersetzen könnten. Ja, klar.
Ach so, du hattest eine Rede, die du
in Thailand übersetzt. Er hat den Deutsch ausgedrückt und wollte es in Thailand übersetzen.
Ah, okay. Und den dann vorlegen.
Und einer sollte es von denen vorlesen, weil... Ich das Vorlesen ist albern, das ist
cool. Okay, okay.
Dann schlafen die
alle. Dann hast du praktisch einen Dolmetscher gesucht, jemand, der dir das auf Thailändisch übersetzen ja. kann, deine Rede.
So bin ich zu deiner Schule gekommen und als es dann dazu kam, dass ich dann mal länger hierbleiben sollte, habe ich gesagt, so irgendwie muss ich wenigstens ein bisschen Thailändisch sprechen.
Absolut.
Da habe ich mich an deine Schule erinnert und da die Leute da so nett waren, bin ich dann wieder zu deiner Schule gekommen.
Das siehst du. Ja, und dann bist du dann hier in unsere Schule hier auf die Tapraya Road gekommen und da sind wir uns über den Weg gelaufen und da hast du dich dann zu einem Thai-Kurs angemeldet ja. bei unserer deutschsprachigen Lehrerin damals. Und ja, dann haben wir uns unterhalten. Und wie ihr natürlich hört und so, seht auch, der Pedro ist Ur-Berliner, also nicht nur Berliner, sondern Berliner so richtig vom Allerfeinsten. Er kann so richtig fett Berlinern.
Guck mal, Pedro.
Und da habe ich natürlich sofort gehört an seinem Akzent, na, wir haben eine gleiche Vergangenheit, zumindest kommen wir aus der gleichen Stadt. Und dann habe ich dich angesprochen und so haben wir uns dann halt kennengelernt. Ja, und seitdem sind wir permanent in Kontakt geblieben und du bist ja dann hier in Thailand immer wieder mal, weil, wie gesagt, es waren dann immer so Episoden oder Zeiträume, wo du dann hier tätig warst, dann bist du wieder zurück nach Deutschland und so weiter. Und erzähl mal so ein bisschen von dem Aufbau. Wie ging das Ganze hier? Wie hast du dann diese Sportart hier in Thailand aufbauen können? Ich meine, du hast ja mit nichts angefangen. Es war nichts da. Ja. Du fängst, man muss sich das mal vorstellen, ja. Du sollst Leute für etwas trainieren und für die, es ging ja, das Minimum waren ja die Südostasien Games, ja. Ne? Und das sind ja jetzt keine, ich sag mal jetzt keine Bundesjugendspiele oder sowas, ja. Da geht es ja um richtig was. Das heißt, du sollst jetzt plötzlich Leute relativ professionell trainieren, hast aber nichts da, keine Ausrüstung, nichts. Also ich stelle mir das irre vor. Ja,
absolut.
Du fängst bei Null an, erzähl mal.
Das war mir weniger als Null, aber eins möchte ich nur vorausschicken. Der Wolfgang, der hat mich öfter mal aufgefangen, weil das für mich sind einige Sachen hier nicht so einfach zu verstehen und ich konnte mich mit Wolfgang unterhalten und du hast mir öfter mal wieder den Kopf gewaschen und mir gezeigt, wie es hier lang geht und dann, das hat mir echt sehr geholfen, dafür möchte ich mich mal bedanken bei dir.
Gern geschehen, danke. Aber ich weiß, was unsere Zuhörer wissen jetzt nicht so wirklich, was gemeint ist. Es ist natürlich so, wenn du aus Deutschland kommst mit deinen Vorstellungen, wie etwas zu laufen hat und erwartest, du kommst nach Thailand und dann sagt man dir, du bist jetzt unser Nationaltrainer für Fünfkampf. Du kannst einfach nicht erwarten, dass hier das so umgesetzt werden kann, wie es in unserer Heimat, wie wir es gewohnt sind und dass die Uhren so ticken, wie wir gewohnt sind, dass sie ticken. Genau. Es läuft hier alles ein bisschen anders und Pedro hat damals halt wirklich noch so die Vorstellung gehabt, wieso, wir haben doch da und da und da drüber gesprochen, über dieses und jenes, warum läuft das nicht so? Weil wir in Thailand sind, hier ticken die Uhren anders. Und ich habe ihm immer wieder gesagt, bleib cool, es ist hier einfach so. Und es ist ja nicht schlecht, es ist nur anders.
Ja, sehr gut, sehr gut. Schlecht ist es nicht, schlecht ist es nicht. Aber das ist wirklich, wenn man hier so arbeiten muss, wie ich jetzt arbeiten muss, also nicht in eurem Bereich, aber wenn man irgendwann anfängt bei Null und muss den Leuten erklären, was man braucht, was dazu eigentlich notwendig ist. Und man erklärt es denen einmal, zweimal, dreimal, viermal, dann irgendwann wird man, also als ich werde dann irgendwann unruhig.
Gehen wir nun mal zum Beispiel auf eine Disziplin ein, da kann ich mich gut dran erinnern, da hast du dich so ein bisschen bei mir, ich sag mal jetzt ausgeheult, aber du hast gesagt, ich soll den Fechten beibringen, wir haben gar keine Fechtausrüstung.
Was hast du dann gemacht?
Am Anfang habe ich das alle Trockenübungen gemacht, bis wir dann, weil ich meine...
Also mit Holz stecken, so wie wir früher als Kinder im Wald
fahren. Das wollte ich eigentlich raus, so
schlimm war das doch nicht, aber...
dass da Pedro das selber geschnitzt hat, noch, weil das habe ich mir vorgestellt
gerade. Nee, weil jetzt, die Sachen sind ja auch teuer. Und am Anfang, das Wichtigste war, dass wir Laserpistolen hierher bekommen. Und die hier einzuführen damals, 2015... Das war fast unmöglich. Da gab es echte Probleme beim Zoll, weil das waren ja Waffen.
Ja, aber du hast ja die Armee im Rücken.
Trotzdem, die Jungs beim Zoll, die waren da ein bisschen anders so. Als sie gesehen haben, dass das eine Waffe, also aussieht wie eine Waffe, obwohl ich es ihnen gezeigt habe, dass da nur ein roter Punkt rauskommt.
Lass mich da kurz. Du hast aber nicht du den Koffer mit den Waffen nach Thailand gebracht, oder?
Nein, die sind hier geliefert worden, aber ich weiß nicht, nee, dann hätten die mich da durchfetzt.
Du wirst heute wahrscheinlich nicht mehr hier sitzen.
Nee, bestimmt, ja. Nein, aber das war schwer am Anfang. Das war jetzt aber nicht nur in Thailand schwer, das ist auch in Indonesien ein Problem gewesen, als wir da angefangen haben und in Philippinen. Das ist am Anfang eine Waffe.
Ja, klar.
Dass das nur ein Laserpointer ist, ein bisschen anders aussehender Laserpointer ist... Ja.
Und beim Fechten war es ja genauso. Ne? Ihr hattet zwar, glaube ich, Degen hattet ihr, ne? Ja. Aber keine Schutzklamotten, nee, und gar nichts.
Ne? Keine Anzüge, keine sicherheitsregelrechten Anzüge, keine Masken, keine Handschuhe. Also die hatten mir Degen besorgt, weil der ja schön und gut war, aber damit kann ich ja keine Übung machen. Weil ich kann nicht mit dir irgendwelche Übungen machen, wenn du nicht geschützt bist.
Mega.
Da bringe ich also mich selber
so typisch, aber Teile nicht, ne? Ja, die wollen fechten, da hast du Degen. Ne? Klar, also pragmatisch eigentlich, ne? Jetzt legt los. Ne?
Aber man muss jetzt mal das wirklich realistisch sehen, du kannst auch dem Verband gar keinen Vorwurf machen. Nee,
weil er keine Erfahrung hat.
Weil das war eine komplett neue Sportart, dass da nicht alles professionell da war.
Absolut, absolut.
Wie auch, ne? Da muss jemand da sein, der sagt, wir brauchen das. Und das, man hat natürlich, weil sowas auch viel Geld kostet, natürlich auch nicht gleich gesagt, ja, kein Problem, kaufen wir einfach.
Hier hast du ein Budget, kauf was.
Vor allen Dingen, er musste ja auch erstmal irgendwo auch zeigen hier, dass sich das lohnt, dass das Ganze, dass das Geld investiert wird. Ne?
Freilich.
Ja, das war die eine Sache, dann kommt das Reiten dazu.
Pferde finden,
eine Reitschule finden, wo wir trainieren konnten. Und das war ein Riesenproblem. Das war echt ein Riesenproblem. Wir haben dann einen Chomio gefunden. War okay. Da hat uns dann aber auch leider Corona einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Die mussten die Schule schließen während Corona und da haben die alle Leute entlassen müssen. Da hat sich kein Mensch mehr um die Pferde gekümmert, leider.
Ach.
Und als wir dann wieder anfangen wollten zu reiten, waren die Pferde natürlich überhaupt nicht trainiert. Und dann gab es ein Riesenproblem noch und da konnten wir nicht weitermachen.
Ach.
Ja, das war, Corona hat uns alle viel Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht. Die, unter anderem durfte ich auch nicht trainiert werden. Also ich durfte noch nicht mal mit denen schwimmen gehen, weil das Corona so gefährlich war. Was? Wie wir jetzt ja alle wissen.
Das sind so Dinge, das hast du so als Außenstehender gar nicht am Schirm. Ich meine, klar, die Pferde müssen ja trainieren, das sind so Dinge, das kannst du gar nicht vorstellen. Aber was du da für Herausforderungen gestanden bist und trotzdem aber hast es geschafft, dass ihr euch für Olympia qualifiziert habt oder habt es ihr geschafft? Ich meine, das ist schon... Aber zieht man immer wieder den Hut. Wow.
Der Verband hat dem Jungen riesig geholfen und der Athlet selber, der hat das Herz, der hat den Kopf und der wollte. Der ist zu mir gekommen, als er 16 Jahre war. Der war Schwimmer vorher. Der kam ja zu mir, möchte einen Fünfkampf machen? Okay, dann zeig mir mal, wie du laufen kannst. Und da habe ich dann nach 5 Metern gesagt, lass mal gut sein, ist okay. Der ist rumgewatschelt wie ein Pinguin. Und da dachte ich, oh Gott. Aha. Ja, und jetzt war er bei Olympia.
Und darf ich auch fragen, was er bei Olympia, welchen Platz er belegt hat?
Ja, ist nicht letzter geworden. Von den 36 ist er 34. geworden.
Das passt, dabei sein ist ja alles, ist der Gedanke. Oder?
Eben. Also,
die Qualifikation genau, das ist
das
es
ist
eben.
Ja das Highlight.
Wir müssen erstmal eins wirklich feststellen, dahin zu kommen.
Ja,
das einfach nur dahin zu kommen, dass du überhaupt es geschafft hast, jemanden so weit zu bringen aus nichts. Wir reden hier immer von null. Ja. Deswegen habe ich da so viel Wert drauf gelegt, eben zu sagen, man hat ja da keine Profis dahingestellt.
Ja, genau.
Du hast mit absoluten Laien angefangen. Ja. Und von null überhaupt zur Olympia hinzukommen, Das ist so eine gigantische Leistung. Krass. Und deswegen, die Platzierung spielt da gar keine Rolle.
Sehe ich genauso.
Beim ersten Mal.
Was ich noch fragen wollte, auch was unsere Zuhörer und Zuseher sicher interessiert, wer ist dann hier dein Arbeitgeber in Thailand?
Der Verband. Der Verband für modernen Fünfkampf.
Der heißt auch Verband für modernen Fünfkampf.
Ja.
Das ist der thailändische Verband dafür.
Ja.
Und der thailändische Verband ist wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, der thailändischen Regierung unterstellt. Oder dem Sportministerium.
Dem Sportministerium sind die unterstellt, ja.
Also dein Arbeitgeber ist sozusagen die Sport Authority of Thailand.
Ja.
Und du lebst dann quasi in Thailand auf einem Non-Immigrant B Business Visum mit dazugehöriger Arbeitsgenehmigung.
Richtig.
Ist das korrekt?
Ja. Ja.
Okay, alles klar. Also bist du dort quasi angestellt. Alles klar. Und dann sieht das Ganze so aus, also du hast jetzt deinen einen Athleten, den du da trainierst, oder hast du da eigentlich, kriegst du da neue Athleten immer dazu, hast du mehrere Athleten? Aber du hast da spezielle, wie soll man sagen, Stundenpläne. Hast du da einen Plan für Olympia? Hast du da einen Plan? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, also ich hatte in dem Olympia-Jahr, war ich mit ihm ganz alleine und da sind wir aufgrund der Reitgeschichte, dann gab es hier auch noch eine Erkrankung, eine Pest, eine Pferdepest, dass hier alle Reitanlagen gesperrt wurden und da habe ich dann gefragt, den Präsidenten gefragt, ob wir nach Europa gehen können, weil ich musste mit dem reiten, weil Reiten war ja nicht so firm. Kann man sich ja vorstellen, ich meine, du brauchst ein vernünftiges Pferd, um da über ein Parcours zu kommen.
Absolut.
Und dem hat er dann zugestimmt. Und wir sind dann nach Portugal gegangen und ich habe mit ihm noch 8 Monate die Vorbereitung für Paris und Portugal gemacht.
Und du hattest nur einen Athleten, weil man dir nur einen gegeben hat oder weil nur einer überhaupt die Leistung gebracht hat, um gut genug für Olympia zu sein?
Er war der letzte Mohikaner, ist derjenige, der überlebt hat.
Weil ich kann mich erinnern, ich war ja mal bei dir mit dabei, wo du ein Training abgehalten hast, da war es Schwimmtraining und da waren, glaube ich, 7 oder 8 ja. so Teilnehmer dabei. Ne? Das waren alles deine Schützlinge, aber die hast du zwar trainiert, aber die waren halt dann nicht so gut, um sich für so einen Wettkampf zu qualifizieren.
Vielleicht sollte ich das mal noch ein bisschen weiter ausführen.
Dieses
Problem, was die haben, nicht einen 4-Jahres-Plan, einen olympischen Zyklus, wie wir bei uns in Europa das haben. Die bekommen ihr Budget für ein Jahr. Und das erschweren kommt dazu, dass das nicht das Geschäftsjahr ist, was wir in Europa haben, sondern das endet hier im Juli oder Oktober. Und die bekommen dann ihr Budget für das nächste Jahr und die Planung muss dann da schon da sein. Da ist der Kalender für das nächste Jahr noch ja nicht fertig vom Weltverband. Okay. Und das kreiert Probleme. Und die Leute, die...
Wo die Verantwortlichen aber letztendlich auch nichts für können.
Nein, das ist so. Es ist so hier. In Australien ist das noch schlimmer. Das ist noch ein Jahr, noch einen Monat früher zu Ende des Jahres, das Geschäftsjahr. Die Leute, mit denen ich nach China gefahren. Wir sind mit 4 Männern nach China gefahren und die 3, die sich nicht qualifizieren, es waren ja nur einer, der sich qualifizieren konnte, die 2 sind davon, einer ist zum Militär gegangen, einer ist zur Navy gegangen, die haben angefangen und damit war ihre sportliche Laufbahn beendet und der 4., der ist zurück in seine Einheit gegangen und ist dann Ausbilder geworden. So, und somit hatte ich nur noch einen. Jetzt wiederum bei den Sea Games, für die Sea Games habe ich momentan 20 Männer und 20 Frauen, 10 Männer und 20 und 10 Frauen, also ja, 20 Athleten insgesamt. Das ist das erste Mal, dass ich hier so viele Frauen habe und da sind doch endlich mal Frauen bei, die laufen können, weil das, ich weiß nicht warum, aber Leichtathletik scheint den oder Laufen scheint ja nicht bei den Frauen so beliebt zu sein. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Also ich muss jetzt, wir haben Ende diesen Monats haben wir eine Qualifikation und dann muss ich die ein bisschen zusammenstreichen, dann sind es nur noch 9. Und dann mit diesen 9 arbeite ich dann weiter bis zum Ende August und dann müssen 6 benannt werden für die Spiele, für die südostasiatischen Spiele. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Frage auch. Wie, das interessiert unsere Zuseher im Ausland-Podcast, wie kommt man tatsächlich dazu, dass jetzt jemand sagt, okay, du bist jetzt Nationaltrainer, wir wollen das aufbauen, hier ist die Arbeitsgenehmigung, du lebst jetzt in Thailand. Ich meine, wie kommt man dazu, dass man wirklich in eine Situation kommt und sagt, okay, jetzt stehe ich da, jetzt bekomme ich das Jobangebot und dann bist du auch noch in der Lage, dass du sagst, okay, passt, ich lasse jetzt alles liegen und stehen und mach das. Hast du da familiäre Verbindungen auch gehabt, die du aufgeben musstest oder wie war der Prozess für dich?
Also in der Situation, wo die alle zusammengekommen bin, habe ich Entscheidung gelebt. Meine Kinder waren schon groß. Und wenn man so einen Frust zu Hause hat, dann ist so ein Angebot wohl recht.
Eine gute Auszeit, ne?
Das ist alle zur rechten Zeit. Ich hätte es sonst nicht machen können. Also hätte ich Familie zu Hause gehabt, ich wäre nicht einfach abgehauen für ein Jahr. Das hätte ich meinen Kindern oder meiner Frau damals nicht angetan. Aber dadurch, dass ich unabhängig war, habe ich gesagt, naja, was soll denn passieren?
Gerade der richtige Zeitpunkt.
Ja, da hat alles zur richtigen zur Zeit zusammengepasst, absolut. Und würdest du jetzt sagen, also fühlst du dich als Auswanderer, bist du in Thailand ansässig, bist du nach Thailand ausgewandert, auch im Kopf, auch fühlst du dich als Auswanderer?
Nee, leider nicht.
Warum leider?
Am Anfang war das ein tolles Land für mich. Aber mittlerweile, es ist toll. Also das ist jetzt aber mein Problem. Wenn es hier warm wird, ich hatte nie Probleme mit der Hitze, niemals. Wenn es jetzt warm wird, im letzten Jahr, ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe Kopfschmerzen gekriegt, weil es so heiß war. Dann die Flüge. Gut, ich meine, ich müsste ja nicht nach Hause fliegen, aber ich habe da noch ein bisschen was zu regeln. Die Flüge, die stressen mich jetzt. Die haben mir früher nie was ausgemacht. Und da ich mit der Sprache, ich persönlich, das hat jetzt nichts mit einer Schule oder Lehrer oder so, ich persönlich habe ein Problem, diese Sprache zu lernen. Ich komme hier nie an.
Sowas gibt's, das gibt's wirklich. Also ich kenne auch einige Leute, die hier für einen gewissen Zeitraum gelebt haben und dann gesagt haben, es ist ein wunderschönes Land, aber das ist nicht mein Land. Sowas gibt's immer wieder mal. Ne? Während bei mir ist es wieder komplett anders. Mhm. Ich bin jetzt auch jemand, der schnell ins Schwitzen gerät und so, aber ich habe mich im Laufe der Zeit an dieses Klima gewöhnt, mhm, und habe gar kein Problem mit. Und Fliegen zum Beispiel.
Für mich, du fliegst ja nicht mehr.
Ja, nee, für mich ist in dem Moment, wo ich mich ins Taxi setze zum Flughafen,
ist Urlaub.
Ist bei mir Urlaub. Ja. Ist bei mir Urlaub. Und das Einsteigen in den Flieger, das ist bei mir Entspannung hoch 3. Da drin zu sitzen im Flieger, das ist Urlaub.
Urlaub
bei mir fängt der Urlaub in dem Moment an, wo ich meine Haustür zuschließe und ins Taxi zum Flughafen steige. Da beginnt bei mir der Urlaub. Das ist aber eine Kopfsache.
Ja.
Und der eine kann es, der andere kann es nicht. Der andere will es nicht. Das kann man einfach nicht so pauschalieren.
Ich habe auch einige meiner Kunden, die eben das entsprechend genau das Gleiche sagen wie du. Also ich mag Thailand, das Land ist wunderschön, ich bin gerne hier, aber ich habe so irgendwie, ich fühle mich nie angekommen. Ich habe sehr viele meiner Klienten auch, die vor allem in der Auswanderungsberatung vor sowas auch Angst haben, und was ich auch erwähnen muss in der Auswanderungsberatung, das kann in jedem Land passieren. Also das Land gefällt dir, aber du sagst für dich selbst, ja, so ganz zu Hause fühle ich mich einfach nicht. Für mich persönlich ist das auch so wie bei dir, Wolfgang. Also ich fühle mich in Österreich nicht mehr zu Hause oder würde es nicht mehr tun. Ich fühle mich hier absolut zu Hause. Deshalb bin da auch ein anderer Typ vielleicht diesbezüglich, und das kommt damit auch wahrscheinlich mit der Arbeit hier entsprechend, also den regulären Ablauf, den du hier hast. Ne? Aber ich habe auch sehr viele, die ihm genau dasselbe sagen, so richtig angekommen fühle ich mich eigentlich in Thailand nicht. Das habe ich, das ist nichts Ungewöhnliches, da brauchst du eigentlich keine Gedanken drüber machen. Das ist so, wie es ist.
Aber das auch jetzt auch für euch, die uns jetzt zuhört und zuschaut, als Information, das ist wirklich, das kann man nicht pauschalieren. Der eine hat es, der andere hat es nicht. Der andere trifft, den einen trifft es, den anderen trifft es nicht. Also das muss nachher wirklich jeder für sich
entscheiden. Also das hat auch nichts mit Land und Leuten, im Gegenteil. Die Leute sind super nett hier, und die selbst wenn die mich nicht verstehen, ich hatte mal einen Platten, mir ist ein Reifen geplatzt und ich wusste nicht, wie ich das wechseln sollte. Da haben die angehalten und mir den Reifen gewechselt. Dann wollte ich mich erkenntlich zeigen. Nee, alles okay, lass mal. Also wirklich, also war jetzt mal ein Zufall. Aber ansonsten auch, egal wo ich hingehe, wird mit offenen Armen empfangen. Also hier ist nicht so wie in manch anderen Ländern. Was machst du denn hier? Wer bist du denn? Nee, alles in Ordnung. Aber trotzdem, was du sagst.
Aber auch, was ich jetzt dazu noch sagen muss, wie gesagt, es sind jetzt 10 Jahre, dass wir uns kennen, und in diesen 10 Jahren haben wir uns bestimmt 3-mal schon endgültig verabschiedet.
Ja, das stimmt.
Ach ja, also wolltest du eigentlich zurück immer? Aber du lebst da jetzt eigentlich immer, bist da immer hier, oder?
Ich bin hier, ja. Ich bin jetzt hier, also grundsätzlich nach den Olympischen Spielen war für mich klar, so jetzt, was soll ich denn hier noch machen?
Ja, aber davor schon. Zu mir gesagt, so, also
tschüss.
Lass uns noch mal essen gehen, und ich will mich von dir verabschieden. Ja? Ich bin dann jetzt wieder in Deutschland und bin erstmal oder bin weg aus Thailand, und dann ein paar Monate später rief er mich an.
Bist du dann gegangen und wieder zurückgekommen oder gar nicht gegangen?
Ich bin gegangen.
Ja.
Und 14 Tage war ich zu Hause, und dann hat es angefangen zu kribbeln.
Nee, ja. Dann bist du wieder zurückgekommen. Nee.
Nein, dann kam dazu, dass man mich gefragt hat, ob ich es mir vorstellen könnte, weiterzumachen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin zu Hause, ich weiß nicht warum, ich kann dir das nicht erklären. Das ist ein Gefühl, ich komme nach Hause, ich bin froh, ich freue mich, mein Zuhause. Und nach 14 Tagen wird man unruhig.
Also ich kann es nachvollziehen, weil ich mache ja in der Regel einmal im Jahr Heimaturlaub, also Ex-Heimaturlaub, Deutschlandurlaub. Und ich freue mich riesig, nach Deutschland zu kommen. Ne? Aber genau die 14 Tage ist bei mir auch so die Grenze. Ja. Nach 14 Tagen habe ich alle meine Freunde gesehen, meine Verwandten, die ich alle so treffen wollte, habe Sachen gemacht, die ich machen wollte. Und dann gucke ich eigentlich schon wieder auf Kalender, wann geht es nach Hause. Und dann so meistens bleibe ich 3 Wochen, und dann die letzte Woche wird dann so, die zieht sich dann so ein bisschen, weil da kann ich es dann schon fast nicht mehr abwarten, nach Hause zu kommen. Man muss sich das mal vorstellen. Ich bin in meiner alten Heimat, aber ich will nach Hause.
Ja. Ich weiß, was du meinst.
Und deswegen ist es ganz witzig jetzt, weil Pedro erwähnt hat, er ist ja nicht so richtig angekommen, aber wenn er dann wieder zu Hause war, dann hat es doch gekribbelt.
So richtig losgelassen habe ich auch nicht.
Ja, siehst du.
Na, dazu kommt, dass ich auch ein super Verhältnis zu dem Präsidenten habe. Von dem Verband. Ohne diesen Mann wäre vieles nicht machbar gewesen. Und dem habe ich auch einige zu verdanken, aber ja.
Pedro.
Das sind immer Leute, die da zusammenkommen müssen. Absolut, wenn das nicht passt.
Synergie muss entstehen. Ja. Absolut, sehe ich genauso.
Jetzt war dein letztes großes Ding, war wie gesagt Olympia. Da habe ich dich übrigens auch im Fernsehen gesehen mit deinem Athleten. Und das war ja auch riesig in der Werbung. Da wurden ja riesige Plakate gedruckt und so. Ach so, wo ich das gerade erwähne, bevor ich jetzt zur eigentlichen Frage komme, wie hat sich eigentlich dein Athlet gefühlt, als er plötzlich da durch Paris marschiert ist und da war, ne, hat sich da selbst auf riesen Werbeplakaten und sowas da, läuft durch die Straßen, du hast mir ein Bild geschickt, ja, auf, da kannst du dich erinnern, ja, ja, läuft da durch die Straßen und auch hier in Thailand waren plötzlich überall seine ganzen, er war ein No-Name, man muss sich das mal vorstellen, ne? Und plötzlich läuft er durch Thailand durch und überall in Bangkok hängen da Plakate von ihm oder in Paris. Ja. Wie war das Gefühl von ihm?
Naja, so emotional ist der nicht, aber man sieht das in seinen Augen, was da los ist. Er konnte es nicht fassen, das war zu viel. Das war wirklich zu viel. Als wir in Portugal waren, der hat, glaube ich, 3 oder 4 Interviews gegeben. Der hat auch nie Englisch gesprochen. Der hat angefangen, der musste ja. Mit dem konnte er keiner Thailändisch sprechen. Ja. Das war, ich glaube, sowas, das können wir nicht nachempfinden, was das für ihn emotional bedeutet. Der ist hier gewachsen an der ganzen Geschichte. Das ist ein Mann geworden. Und der hat Sachen erlebt, die kein anderer hier jemals erleben wird. Alleine diese 8 Monate in Portugal waren für ihn, ist ja ein völlig anderes Leben.
Super,
da drüben.
Super.
Und ja, ich hoffe, der könnte ein toller Trainer werden. Bei dem leuchten die Augen, wenn ich ihm mal sage, komm, mach mal hier die Gruppe. Der springt sofort an.
Also nimmst du ihn schon so ein bisschen mit rein als Hilfstrainer?
Ja, ich probiere, aber es...
Er ist auch nur jung.
Er ist nur jung und er könnte eigentlich bis 28, wenn er durchziehen würde und man ihn lässt und auch ihm hilft, Unterstützung gibt und Trainingsangebote gibt, dann könnte er vielleicht 28 nochmal daran gehen. Und dann würde es anders aussehen. Dann reden wir nicht mehr über den 36. Platz.
Ja, super. Was sind die nächsten Ziele? Wie geht es jetzt weiter?
Also wie gesagt, jetzt machen wir die SEA Games, die sind vom 17. bis 19. Dezember hier an Yomtien Beach.
Also nicht in Phuket, sondern in Pattaya diesmal?
Diesmal in Pattaya. Diesmal sind wir denn wirklich hier.
Also nochmal, Datum?
17. bis 19. finden unsere Wettkämpfe statt. Der
Dezember.
Der ganze
also Wettkampf. Herkommen.
Unbedingt.
Pattaya.
Dann könnt ihr auch Chontien, Pattaya, nicht Phuket.
Könnt ihr auch Pedro hier kennenlernen.
Ja. Und ja, das ist ein langer Weg noch. Dazu kommen jetzt noch Qualifikationen und ich habe angefangen, mit den Mädels zu sprechen, weil ich wissen möchte, trainieren die jetzt nur 4 Wochen mit mir und hauen dann bis Dezember ab? Weil ich meine, dann können wir uns die ganze Sache schenken, dann brauchen wir nicht weiterzumachen. Dann können die da Spaß dran haben, aber dann wird es kein ernsthafter Wettkampf, was ich mit dem machen kann, weil ich möchte auch schon, ich habe ja nicht umsonst gesagt, ich komme hier nochmal für dieses Jahr zurück, ich möchte auch dann vernünftige Medaillen gewinnen, was ja für den Verband dann auch wieder von Vorteil ist, damit es nächstes Jahr weitergeht. Da sind die
Asian Games.
Fördergelder, genau. Richtig. Renommee, Anerkennung, das kommt ja alle zusammen. Ja, und dann weiß ich nicht.
Schauen wir mal.
Ob es kribbelt oder ob es nicht kribbelt.
Muss ich wirklich sehen, weil ich meine... Das Alter spielt jetzt langsam. Ich bin jetzt nicht uralt, also nicht jetzt falsch verstehen, aber wenn ich mit denen arbeite, dann möchte ich das auch machen. Ich möchte mich nicht hinsetzen da irgendwo in der Ecke und nur Trainingspläne schreiben und das weitergeben. Ich mache das selber. Ich bin am Mann, an der Frau und arbeite mit denen.
Mit denen arbeiten heißt, also du schwimmst jetzt nicht mit denen, nee, aber du fechtest mit denen.
Ich gehe mit denen an die Hindernisse, wie Kraftraum machen wir zusammen. Also.
Aber bist du schon noch?
Ich bin ja
aktiv mit dabei.
Ja, aber nicht so wie die. Also ich mache es dann mal vor oder mache hier Hilfestellung oder mal gucken, wenn was schlecht ist. Aber
reitest du selber dort? Also reiten sie jetzt nicht mehr dabei?
Zum Glück nicht. Ich bin früher geritten. Ja. Ja. Ich musste auch auf die Pferde und die dann korrigieren. Musste ich damals machen. Zum Glück jetzt nicht mehr.
Also beim Fechten bist du noch quasi, ja, also du fechtest mit dem, was du fechten machst, den Laufen, Hindernis machst du noch? Machst du den Ninja-Parcours auch?
Den Parcours mache ich nicht. Das tue ich mir nicht an. Da sind die besser. Da sind die wirklich besser. Die haben auch Spaß daran. Das ist riesig.
Das ist das Wichtigste.
Das ist wirklich toll, wenn die zu sehen, wenn die da. Die sind wie kleine Kinder plötzlich. Cool. Die hopsen da rum, wie wir früher auf die Bäume geklettert sind. So ackern die an den Hindernissen rum.
Ich habe noch eine Frage, auch betreffend den Visa-Prozess.
Ja.
Das ist so immer die Frage, was ich unseren ausländischen Gästen eigentlich immer stelle. Wie selbst empfindest, also erstens die Frage, machst du deine Visa-Angelegenheiten selbst?
Nein.
Okay, alles klar. Also dementsprechend die zweite Frage, wahrscheinlich auch mehr oder weniger irrelevant. Wie schwer empfindest du den bürokratischen Prozess für deine Aufenthaltsgenehmigung?
Schwer, sehr schwer.
Doch schwer.
Also, ja. Also was ich sehe, was die da immer an Papieren zur Immigration mitbringen, das ist unglaublich. Und jedes Jahr das Gleiche. Und ich frage mich immer, was die mit dem Papier machen. Ich meine, die haben ja meinen Pass zigtausendmal fotokopiert.
Die sind 7-mal unterkellert hier, jedes Immigration Büro.
Ja, also einfach, ohne die könnte ich das nicht machen.
Also siehst du das tatsächlich auch so, obwohl quasi der ganze Verband, der ja eigentlich thailändischer Natur ist, sich um diese Aufenthaltsgenehmigung kümmert, empfindest du trotzdem den gesamten Prozess als sehr bürokratisch und sehr schwer?
Ja, ja.
Tatsächlich. Okay, ja. Weil oft höre ich das, also, wenn jemand anderes abgibt, sagt er, ich unterschreibe das, dann ist egal. Aber du machst also tatsächlich Gedanken und sagst, okay, die Papiere, ich würde die gleichen, wieder viel, aber das ist schon viel. Antragsformulare, Fotos, ja. Kopien, Immigration ja. kommt, Foto machen, wahrscheinlich ja. das volle Paket, ja. das musst du auch durchlaufen, obwohl das quasi vom Sportministerium ist, nicht mehr an. Und du hast deswegen keine erleichterten Vorgänge, sage ich mal jetzt, in der Arbeitsgenehmigung.
Nein, die schreiben mir dann entsprechende Briefe oder Empfehlungsschreiben. Mhm. Das unterstützt schon so ein bisschen, mhm. aber der ganze Prozedere muss ich komplett jedes Jahr durchlaufen.
Schon auch,
ja. Und das kostet ja auch Geld. Also den Verband kostet das denn Geld. Das ist ja nicht gerade wenig, was da bezahlt werden muss.
Nee, da kommt ja auch nicht was zusammen. Und die Unterlagen, ja? wie gesagt, wenn du dir Bilder damit selber auch beschäftigst und sagst, das ist ein Haufen Unterlagen ja. und da ist Thailand schon sehr bürokratisch in meinen Augen auch.
Ich hatte gedacht, Deutschland ist bürokratisch, aber als ich das hier gesehen habe.
Nee, oder wenn man Thailand hinter die Kulissen blickt, ich habe das ist ja mein Daily Business, solche Visa-Aufenthaltsgenehmigungen, da ist Thailand schon sehr ein hochbürokratisches
Deswegen
Land.
Deswegen ist es ja auch wichtig und gut, dass es Firmen wie deine gibt, die den Leuten da unter die Arme greifen und unterstützen. Ne?
Ja,
weil
absolut,
ansonsten, ja. wenn ich mal nochmal so zurückdenke an meine Zeit, als ich hierher gekommen bin vor 20 Jahren, deutschsprachige Visa-Büros gab es schon mal gar nicht. Das war schon mal, also ich kannte zumindest keins. Ne? Und alleine machen, du läufst da echt gegen eine Wand, wenn du vor dem Ganzen, das Problem ist ja hier, du gehst da zur Behörde und wenn da von den 30 oder 40 Blättern auch nur eins falsch ist oder ein Punkt in diesen Blättern falsch ist, die gucken ja nicht weiter und sagen dann, ja. also du hast jetzt da einen Fehler und da einen Fehler und da. Die sehen den ersten Fehler, klappen alles zusammen, geben dir es zurück.
Ja.
Und schicken dich weg. Und dann kommst du eine Woche später und hast es in Ordnung gebracht und dann stellen sie fest, dass zwei Seiten weiter wieder ein Fehler ist. Hätte man eigentlich auch schon vorher feststellen können.
Ja.
Aber nein, das meinte ich auch mit, hier ticken die Uhren halt ein bisschen anders.
Ja, das habe ich leider auch mehrmals erlebt.
Und deswegen ist es schon wirklich gut, dass es hier eben Firmen gibt, die einem da helfen, weil ansonsten, vor allen Dingen, wenn ihr kein Englisch sprecht, dann wird es schon wieder richtig schwierig. Ne?
Nee, absolut.
Irgendwie musst du dich hier unterhalten können.
Die Bürokratie hier ist schon enorm. Das hättest du für dich auch selbst so gesehen. Die Bürokratie ist hoch hier.
Ja. Ja. Ich selber würde da nicht klarkommen. Ich müsste auf jeden Fall Hilfe haben. Und ich meine, da ich ja nun nicht mit denen sprechen kann und die sprechen nicht mit mir Englisch.
Nein, das, ja.
Die möchten nicht mit mir Englisch. Die können vielleicht, aber die möchten nicht. Also dann wäre das schon besser, wenn du dann mitkommen würdest bei meiner Schicht.
Tja, Pedro, wir sind durch. Also das war ein ganz spannendes Interview mit dir. Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir dich heute hier hatten und auch mal deine Geschichte, wie du überhaupt nach Thailand gekommen bist und zu dem Sport gekommen bist, das mal hier zu hören. Also ich habe mich sehr gefreut, dich hier gehabt zu haben.
Vielen Dank. War schön, mit euch zu sprechen.
Auf jeden Fall schön, dass du Zeit gefunden hast. Das wissen wir auf jeden Fall sehr zu schätzen, weil es auch nicht selbstverständlich, dass du dir entsprechende Zeit für unseren Podcast nimmst. Das wissen Wolfgang und ich sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Fragen an Pedro habt, ihr könnt sie gerne bei uns in die Kommentare stellen. Wir werden die entsprechend bei der
Pedro weiterleiten,
wenn die entsprechende Relevanz besteht. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr entsprechend Anregungen habt zu unserem Podcast, Kritik oder entsprechend neue Themen, die ihr gerne hättet, die wir im Podcast bearbeiten. Oder vielleicht bist gerade du auch ein guter Podcast-Gast für uns und hast eine interessante Geschichte zum Auswandern oder eine interessante Tätigkeit, die du in Thailand nachgehst, die es so vielleicht gar nicht so oft gibt. Wir würden uns da entsprechend sehr freuen. Teilt unseren Podcast gerne mit euren Freunden und Verwandten und Bekannten. Wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn unser Podcast eine entsprechende Reichweite hat, damit wir noch mehr Leute vor viel Bürokratie in Thailand bewahren dürfen und entsprechend auch vorbereiten können. Und wir möchten natürlich, dass unser Wissen, unsere Erfahrungen, positive sowie negative, eure Auswanderung entsprechend für die Zukunft erleichtern.
Unser Podcast, der erscheint ja 14-tägig. Aber wenn ihr mit uns täglich Kontakt haben wollt, dann habt ihr die Möglichkeit über Facebook. Wir haben eine gemeinsame Gruppe, der Stefan und ich, die heißt Auswandern Thailand für Deutschsprachige. Da sind wir täglich unterwegs in dieser Gruppe und da könnt ihr Fragen stellen zum Thema Auswandern, Leben in Thailand, Visa-Fragen und auch alles Mögliche, was halt hier in Thailand relevant ist. Und da bekommt ihr auch sofort immer gleich eine Antwort. Und wäre schön, wenn ihr in diese Gruppe mit reinkommt. Wer an der Thai-Sprache interessiert ist, wir von der Easy ABC Sprachschule, wir haben auch eine Facebook-Page, die heißt Lerne Thai. Da könnt ihr also euch auch informieren und da mit reingehen und die ein oder anderen thailändischen Vokabeln lernen. Ja.
Und wenn ihr 5-Kampf lernen wollt, kommt ihr her, dann bringt es euch bei.
Das Angebot könnt ihr gerne zurückkommen. Wie gesagt, einfach Kommentare rein, 5-Kampf und wir stellen sofort den Kontakt her. Aber bitte nicht laufen wie ein Pinguin, wie das Petro vorher gesagt hat. Wunderbar. Dankeschön fürs Einschalten und fürs Zuhören und Zusehen heute und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Alles Liebe. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.